Ich habe es mal als großen Titel genannt, Homöopathie und Spiritualität. Ich würde es noch präzisieren, indem ich sage, Homöopathie und Intuition. Ja, was wäre die Homöopathie ohne Intuition? Es gibt zwar immer noch Leute, die meinen, sie kämen ohne Intuition aus und meinen, die rein mechanische, handwerkliche Arbeit sei das A und O, aber jeder von uns weiß ja, wenn wir längere Zeit mit kranken Menschen Umgang haben, dann spüren wir schon etwas, wenn derjenige oder diejenige reinkommt. Und genau das ist das, worauf ich ganz viel Wert lege. Denn bei mir fängt die Anamnese nicht an, wenn der Patient leibhaftig im Zimmer und vor mir sitzt, sondern am Telefon. Das heißt, also ich habe erstmal den Hörkanal offen und ich finde es auch gar nicht schlecht, wenn man alle seine Sinne einsetzt, um ehe der Patient überhaupt merkt, dass es jetzt mit der Anamnese losgeht und wir gezielte Fragen stellen, dass da längst für uns schon eine Menge klar ist. Die Kultur, die größten Wert darauf gelegt hat, immer in der Heilkunde, über alle fünf physischen und alle fünf Hellsinne oder intuitiven Sinne zu arbeiten mit Kranken, Menschen und Tieren, waren die Chinesen und die Inder. Und es steht uns gut an, als westliche Homöopathen, das auch in unserer Kultur zu pflegen. Aber wir sind in unserer westlichen Kultur sehr verbildet, was unsere fünf Sinne angeht, dass wir total stark auf den Sehsinn zum Beispiel ausgerichtet sind. Wir sind total visuell ausgerichtet. Würde aber unsere Welt ganz übers Hören gehen, hätten wir ganz andere Wahrnehmungen und würden wir gar unser gutes Stammhirn wieder aktivieren über Riechhirn und Geschmack und so weiter, da würden wir eine ganze Menge mehr feststellen. Und das macht mir eigentlich am meisten Spaß, einen Patienten über alle fünf physischen Sinne erstmal wahrzunehmen. Das mischt sich natürlich mit Intuition. Aber wie hört sich die Stimme schon mal an? Ist sie quäkend? Ist sie langweilig? Ist sie hysterisch? Spielt sie jeder ganz oben irgendwie an? Ist sie kreischend? Ist sie schreiend? Das alles hat immer nach der chinesischen Lehre ja Bezüge zu den einzelnen Organsystemen. Also wenn einer eine schreiende Stimme hat, weiß ich, muss ich mal nach der Leber gucken. Wenn einer eine ganz verhauchte Stimme hat, muss ich mal nach der Niere gucken oder entsprechend Fragen stellen. Also alleine schon mal, Patient meldet sich zum ersten Mal, ja, ich möchte unbedingt einen Termin bei Ihnen haben, ne? Wie jemand das sagt. Das höre ich ungefähr 10-mal am Tag. Ich muss sofort einen Termin haben. Sofort ist bei mir gar nichts, nicht mal der Tod ist sofort, sondern alles braucht so seine Zeit. Und deshalb Eile ist also sicherlich nicht angesagt. Auch selbst wenn wir Termine frei haben, haben wir auch das Recht als Therapeuten und Homöopathen auch zu erwägen, wird das eine gute Zusammenarbeit? Kann ich damit rechnen, dass dieser Patient mit mir arbeitet und an seinen Themen arbeitet? Ne? Oder ist das einer, der geht so wie andere Briefmarken sammeln, sammelt der Therapeuten? Wenn es hier da brenzlig wird, dann wechseln wir mal schnell den Homöopathen. Oder was ich auch tausendmal erlebe, ja, also ich habe schon so viele Mittel genommen, es hat überhaupt nichts gebracht. Und diese Patienten, die liebe ich besonders, denn die bekommen einen sehr viel späteren Termin, weil ich nämlich erstmal frage, bei wie vielen Therapeuten waren sie schon? Ach, da war bestimmt 14. Sag ich, wunderbar. Dann haben sie jetzt erstmal 2 Wochen Zeit, jeden Tag einem dieser Kollegen und Kolleginnen zu danken für das, was er getan hat. Und wenn sie das rum haben, nach 2 Wochen, kommen Sie schon mit einem ganz anderen Sinn in meine Praxis, denn ich habe keine Lust, Nummer 15 zu sein. Also wir haben ein Recht, Wege zu finden, auch abzuchecken, ist das überhaupt etwas? Kann ich damit rechnen, dass dieser Patient aus der Konsumrolle in die Eigenverantwortung wechselt? Denn ich glaube, die wir hier im Raum sind, wir sind uns einig, Homöopathie ist keine Konsumtherapie. Klappe auf, Kügelchen rein, Symptom weg, gleich Heilung. Also diese Primitivgleichung verfolgen wir ja nicht. Also wir haben auditiv schon mal die Möglichkeit zu erwägen, na, was spüre ich da drin, was erzählt die Person eigentlich? Das wird natürlich noch brisanter, wenn dann dieser Mensch vor uns ist. Dann ist es ganz wichtig zuzuschauen, wie dieser Mensch reinkommt. In unseren Ausbildungen lernen wir viel zu wenig über Menschenkenntnis. Menschen zu beobachten, wie sie sich bewegen, wie sie sich verhalten, wie sie sich zum Beispiel auf einen Stuhl setzen. Alleine das ist ja schon ein Drama, je nachdem, was für Stühle wir haben. Ich habe also einen sehr üppigen, thronartigen Stuhl für die Patienten. Ich habe zwar auch so einen schönen Stuhl, aber viele gucken dann immer erstmal so ein bisschen auf den Klappstuhl, der immer für die Begleitperson da auch steht. Und einige wollen sich lieber auf den Klappstuhl setzen. Das sagt mir viel. Warum setzt dieser Mensch sich nicht auf den Thron, den ich anbiete?